Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
So, liebe Freunde, und bevor wir mit unserer neuen Folge starten, eine Einschaltung unseres lieben Werbepartners Ridley.
Jetzt beginnt wieder die kalte Jahreszeit und was gibt es Schöneres, als sich mit einem warmen Tee oder Kaffee auf die Couch zu setzen und in einem interessanten Magazin zu schmökern? Unser Werbepartner Readly hat hier ein großartiges Angebot. In der Readly App findest du über 5000 Zeitschriften, die du unbegrenzt, jederzeit und überall lesen kannst. Und das für nur 9,99 € im Monat. Wichtig, Readly ist keine Abo-Falle, es gibt keine Zusatzkosten und das Abo ist jederzeit kündbar. Besonders wertvoll am Readly-Angebot finden wir die Möglichkeit, dass über den Familienaccount bis zu 5 Familienmitglieder die App nutzen können. Auch die Mischung zwischen Fachmagazinen und Unterhaltung passt perfekt. So kannst du dich zuerst im Fachmagazin Küche und Architektur über aktuelle Trends im Interieur und Produktdesign von Küchen informieren, dir dann im Gusto ein gutes Kochrezept suchen und beim Essen schließlich gemütlich das Time Magazine durchblättern. Hörerinnen und Hörer des Rolling Pin Podcast können die App jetzt 2 Monate lang für nur 1,99 € testen. Einfach auf at.readly.com/rolling-pin anmelden. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Folge des Rolling Pin Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge der Rolling Pin Talks. Ich bin Jürgen Bichler und ich freue mich sehr, dass wir einen wunderbaren Gast heute haben. Es ist nicht nur ein Gast, es ist ein wirklich, wirklich, wirklich lieber Freund, der vor kurzem auch wieder ausgezeichnet wurde. Er ist nicht nur bei uns seit Ewigkeiten die Nummer 1 der 100 Best Chefs Austria, er wurde vor kurzem auch als die Nummer 12 der 50 Best Restaurants of the World ausgezeichnet. Sein Vater hat sozusagen den Grundstein gelegt für das, was wir heute gehobene, engagierte, spitzen, nachhaltige Gastronomie nennt. Noch lange bevor es das Modewort Regionalität gab, war es selbstverständlich. Er hat beides übernommen und beides auf ein neues Niveau geführt und wir sprechen heute, was sich denn so Neues ergeben hat. Und ich freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Heinz Reitzbauer.
Vielen Dank, Jürgen Bichler. Deine Anmoderationen sind immer so, dass man das Gefühl hat, man ist wirklich wer. Wenn meine Frau mich anmoderiert, dann wäre ich immer kleiner. Ja. Bei dir werde ich immer größer. Danke vielmals.
Bitte, du bist ja der Meister des Tiefstapeln mit so einer Persönlichkeit. Es macht immer Spaß mit dir. Ja. Wir teilen das gleiche Schicksal. Wir haben ja zwei tolle Frauen und die halten uns ein bisschen klein zurecht wahrscheinlich. Gell?
Ja, nein. Ja, das wird schon seinen Grund haben, warum die zwei sich uns ausgesucht haben.
So ist es. Also erstens einmal Gratulation Nummer 12 der Welt. Wie geht's einem? Wie war das? Ich habe das live verfolgt. Ich habe keine Zeit gehabt, da hinzukommen, aber ich bin mitgefiebert dort. Wie war das? Wie ist euch gegangen?
Ich glaube, das ist für uns immer ein besonderer Moment. Heuer war es vielleicht noch einmal außergewöhnlich, weil nach diesem einem Jahr bedingt Pause und ich glaube weltweit fast 2 Jahre die Gastronomie so jetzt ein bisschen in so einer Halbstarre ist, ja, ist natürlich, war das das erste Mal und das war für uns das erste Mal, wie wir am Flughafen gefahren sind, seit eigentlich 2 Jahren, so das Gefühl, wann haben wir das letzte Mal geflogen und es war so, und dieses Gefühl hat die dann irgendwie die ganze Zeit begleitet, dass du eigentlich, es fällt ein bisschen so eine Last von den Schultern und wir kriegen ein bisschen Normalität zurück, ja. Und das hat man dort natürlich von jedem irgendwie ein bisschen gespürt und das war was hat auch deshalb besonders.
Also mir geht's immer mit jedem, der genannt wird, denke ich mal, cool, no one's here. Also wirklich mitgefiebert mit dir und dann mit dem Team, ja. Das war so, boah, ja, wie geht's dann live vor Ort? Du weißt ja wirklich nichts, oder?
Nein, es weiß meines Wissens nach nicht einmal die Nummer 1. Ich glaube, die ersten 3 werden informiert. Das ist schon das Einzige. Diese Information, dass sie halt irgendwo da vorne sind, damit sie sich halt ein bisschen vorbereiten können auf das, was danach käme. Aber sonst weiß wirklich niemand was und du rechnest damit irgendwie gar nichts. Du bist super happy, dass du überhaupt dort sein kannst. Genießt diese paar Tage auch, weil natürlich dieser Austausch zwischen den Kollegen und wir haben ganz gute ganz gute Freundschaften mittlerweile, international natürlich auch. Und da teilt man Visionen, spinnt sich ein paar Dinge über die Nacht aus und legt auch ein paar Dinge fest in den nächsten Jahren, wo man vielleicht sich wieder mal miteinander kochen geht, was gemeinsam macht und so weiter. Und das ist natürlich sehr inspirierend.
Cool. Und die Gratulation, ihr habt ja nicht nur den 12. Platz weltweit errungen, sondern ihr seid ja extra ausgezeichnet worden als...
Also unser Service-Team, meine liebe Frau und unser Service-Team hat den Hospitality Award bekommen und das ist, also hinter uns ist ja das Geranium gesessen und die hat den als letztes bekommen und haben uns ganz herzlich gratuliert und gesagt, das ist ein Wahnsinnspreis und sie haben sich so gefreut, weil es natürlich immer auch ein bisschen die Küche sonst immer im Rampenlicht steht und da ist es natürlich ein Preis für das Gesamte, ja, für das gesamte Auftritt und speziell natürlich für die Dienstleistung im Service und für die Hospitality. Und das hat uns schon wahnsinnig gefreut.
Also Gratulation, es ist bei euch, wer noch nicht bei euch war, muss ihn, das ist gelebte Gastfreundschaft und Gastronomie. Und jetzt komme ich ja gleich, du hast ja vor ein paar Monaten schon mit dem Lüg sozusagen einen Podcast über dein Leben gemacht und jetzt gibt es ja Bogusch 2.0 und da würde ich gerne mit dir ein bisschen talken. Warum, weshalb und was das so besonders macht. Ich durfte dich ja schon oben besuchen und wir haben da einen sehr netten Tag miteinander verbracht. Seit wann gibt es denn erstens einmal den Bogusch schon und wie hat sich denn das Ganze da oben entwickelt?
Ich sage einmal so, außerhalb von der Steiermark sagt man, uns der Obersteiermark sagt man, Bogusch, bei uns am Berg selber sagt man Bogusch, ja, also das ist in der Betonung anders, also nur alles stimmt, das ist immer derselbe Ort, ja. Meine Eltern oder primär mein Vater hat natürlich, ich glaube, es hat angefangen so Anfang so 91, wo er sich sehr intensiv bemüht hat, dieses Wirtshaus zu kaufen, hat auch meine Mutter und mich immer mitgenommen zu diesen Verhandlungen. Und letztendlich nach ein paar Jahren ist es uns gelungen, das gemeinsam in der Familie zu erwerben. Er hat immer diese Vision gehabt von einem Wirtshaus gemeinsam mit einer Landwirtschaft gepaart. Und er hat damals auch immer so gesagt, wer weiß, wie das in der Stadt weitergeht und wer weiß, wie die Mietpreise werden irgendwann einmal und. Und er hat immer so seinen Kindheitstraum darin auch gesehen, dass er ist ja aufgewachsen auf einem Hof mit einer Landwirtschaft und einer Metzgerei und mit einem super funktionierenden Wirtshaus. Und irgendwie hat er das irgendwie in seiner Heimat, so glaube ich, als den letzten großen Schritt für sich gesehen. Und dann hat das hat nach ein paar Jahren Planungsphase, haben wir 96 das Wirtshaus aufgesperrt. Und es war gar nie geplant, dass ich da draußen irgendwie aktiv tätig werde. Es ist damals schon in der Vorbereitung und Planung und Investition haben wir alles gemeinsam mit der Familie entschieden. Aber ich habe mich dann eher schon nach ein paar Jahren im Ausland irgendwie gesehen, dass ich nach Wien zurückkehre. Und dann ist ein langjähriger Mitarbeiter, der das führen hätte sollen, ist kurz vor der Eröffnung abgesprungen, weil seine Frau hat das irgendwie nicht mitgemacht. Und dann hat mein Vater gesagt, du, jetzt musst du das machen. Und ich habe gesagt, eigentlich, ich weiß nicht, ich will das nicht so. Und ich habe gesagt, ein Jahr, und dann ist eh alles klar. Und dann dann kannst du nach Wien so quasi. Und aus dem Jahr sind 9 geworden. Ich habe mich dort wahnsinnig wohl gefühlt. Habe erkannt, was die Gegend, was der Hof, was diese Möglichkeit auch für mich bedeutet. Habe heute das auch ein bisschen leben können, was ich die letzten Jahre auf andere Jahren auch irgendwie so gesucht habe und auch gefunden habe. Habe dann meine Frau kennengelernt und wir waren dann ja fast über neun Jahre am Bogusch, bis wir 2005 dann nach Wien übersiedelt sind.
Du warst, wie du angefangen hast, so 26, ist das richtig?
Genau, Ende 26, ja genau. Ja. Mhm.
Und du, wo war die letzte Station, wo warst du davor eigentlich?
Ich war davor beim Robuchon in Paris, das war meine letzte Station davor und dazwischen habe ich immer wieder natürlich die Möglichkeit gehabt, ein paar so Stage zu machen oder kurz einmal eine Woche dort und habe mich eigentlich dann schon so ziemlich stark in Wien gesehen, habe damals auch schon in Wien gearbeitet, habe gemeinsam, war ein Teil des Teams, der Helmut Österreicher war ja unser Küchenchef und wir haben ein sehr starkes, langjähriges Team gehabt, von dem ich versucht habe, so viel wie möglich zu lernen.
Es ist, jeder, der Paris kennt und den Bogusch, es ist ziemlich gleich, also von der Weltoffenheit dort und von der Besiedlungsdichte. War das nicht so ein Paradigma, wirklich von einer Weltstadt letztendlich wieder aufs Land zu gehen? War das nicht für dich so ein Schritt zurück oder hast du die Chance gesehen, dort etwas?
Naja, wie gesagt, es war jetzt nicht mein Ziel, in die Steiermark zu gehen. Ich war gern dort, aber irgendwie mein Lebensmittelpunkt habe ich schon in der Stadt gesehen. Ja. Aber ich habe erst dann über die Zeit erkannt eigentlich, was es für mich heißt. Wobei, sagen wir es, wenn man so ein Wirtshaus aufsperrt und überhaupt eine neue Eröffnung ist immer eine ganz besondere Herausforderung. Ich glaube, wir alle wissen das jetzt nach dieser Pandemiezeit, wie schwierig es ist. Also für uns war es enorm schwierig, ja, den Betrieb wieder hochzufahren, auf das Niveau zu bringen, wieder das Team beieinander zu haben. All diese Selbstverständlichkeiten, die über Monate und Jahre sie irgendwie in jedem Unternehmen natürlich verfestigen, die sind irgendwann nicht mehr selbstverständlich. Und vor allem, wenn man so eine lange Pause hat oder wenn man einen Betrieb neu aufsperrt. Und das kostet einfach nur einige extra Kilometer. Ja. Und ich sage erst, also diese ersten Jahre, wir haben wahnsinnig viele Mitarbeiter verbraucht, weil der ist reingekommen, hat sich eine Woche angeschaut und gesagt, na, in dem Chaoshaufen bleibe ich nicht. Und ist er dann quasi wieder so schnell wieder gegangen. Und das dauert dann einfach eine Zeit, bis man ein Team formt. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich mit 3 Mitarbeitern angefangen. Und von den 3 Mitarbeitern sind mir 2 geblieben, wobei man sagen muss, der eine ist noch immer bei mir, die Barbara, also jetzt seit 1996, seit 25 Jahren. Und der Florian, der lange Zeit mein Suchchef war, ist, glaube ich, 14 oder 15 Jahre bei uns gewesen, bis er dann sich selbstständig gemacht hat. Und das ist schon wichtig, dass du also 1, 2 so Säulen hast. Und dann haben wir halt eine Zeit gebraucht, bis wir halt unser Team formen. Aber ich sage, nach einem Jahr haben wir dann so 3 Skype benannt gehabt, die dann auch geblieben sind und mit denen wir heute die Idee des Wirtshauses mit einer regionalen Küche halt weitergelebt und weitergeführt.
Dann der Ruf nach Wien und die diese Erfolgsgeschichte ist ja durchaus bekannt, ja. Und dann haben sich ja deine Eltern oder hauptsächlich entschieden, sozusagen den Bogusch neu zu machen, was gleichzeitig natürlich ein unglaubliches Umdenken, Investitionen, Planung, aber auch den Abschied der Eltern mit sich gebracht hat. So nach dem Motto, ja, wenn neu, dann treten wir als erste Generation zurück. Ist das richtig?
Naja, man muss dazu sagen, wir haben natürlich Entscheidung war mal zuerst einmal Wien, die ganze Fokussion ist dorthin gegangen, unsere Investitionskraft, wir sind ja auch ein Unternehmen, das ja eine wirtschaftliche, wir haben zwar getrennte Buchhaltungen, aber wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen. Und es ist ein bisschen so eine vice versa Investition auch immer. Ja. Das heißt, wenn der eine was macht, muss ich der andere ein bisschen zurückhalten, logischerweise. Und das heißt, also uns war klar, nach dem letzten Umbau 2014 in Wien, wo wir den Stadtpark über den Pavillon nochmal erweitert haben, vor allem und den ganzen Küchenbereich einfach noch einmal neu definiert haben für uns, dass wir, nachdem wir das erledigt gehabt haben, haben wir jetzt gesagt, okay, was sollte unser nächster Schritt sein? Ja? Und 2015 haben wir dann angefangen, uns auseinanderzusetzen mit der Zukunft. Wie schaut das aus? Meine Eltern sind ja doch schon, also mein Vater war ja letztes Jahr 80, heuer 80. Und wir haben gesagt, na, wie geht's in Zukunft weiter? Meine Eltern, wenn sie Lust haben, können sie bis 100 arbeiten, aber es wird halt dann irgendwann einmal operativ natürlich schwierig. Das heißt, man muss jetzt irgendwie als Familienunternehmen die Frage stellen, wie schaut unsere Zukunft aus? Und wir haben damals gesagt, für uns war klar, dass wir das Wirtshaus weiterführen, selbst wenn meine Eltern 2 Schritte zurückgehen. Wir haben gesagt, bitte so viel wie möglich und dankbar für jede Unterstützung, die wir bekommen. Aber irgendwann einmal natürlich kann man nicht mehr erwarten, dass sie natürlich diese vielen Kilometer auch noch weitergehen, ja. Und dann haben wir mal diese Grundentscheidung in der Familie getroffen und gesagt, okay, wir wollen was tun. Wir sehen natürlich die neue Positionierung auf diese Tradition auffußend natürlich ein bisschen anders. Was sind die Dinge, unter denen wir uns selbst sehen und wo glauben wir, wo können wir einfach was einbringen, was unser Unternehmen und uns, wo wir uns selbst auch wiederfinden. Und dieser Prozess hat dann natürlich 1, 2 Jahre in den Gesprächen zueinander stattgefunden und meine Eltern und mein Vater haben dann auch irgendwo gesagt, du, so wie ihr das haben wollt, macht's das, ja. Es ist nicht meins. Also, ich bin da, aber wenn's mir wollt, so wie es mir halt geht, aber ihr müsst das so tun, wie ihr das für richtig empfindet. Und, wir haben dann immer wieder mal kurze Updates-Gespräche gehabt, natürlich. Wobei mein Vater sich das ja rausgehalten hat und irgendwann gesagt hat, du, das passt schon, das ist, ich mach's das schon. Und er ist auch dann nicht derjenige, der dann natürlich da in dieses Gespräch sich dann so vertieft mehr einklingt, weil er sagt, zwei Meinungen tun eh nicht gut. Deshalb halte ich mich da ein bisschen zurück in meiner Meinungsfreiheit und die werden das schon machen.
Gut. Das bedeutet schon, normalerweise Generation, du kennst ja auch Betriebe, wo die Übergabe nicht so entspannt abgelaufen ist. Ist das einfach gewachsen gewesen im Zuge der Jahre oder manchmal müssen Mediatoren eingesetzt werden? Hat das wirklich so sang- und klanglos funktioniert?
Nein, wir haben schon so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis. Ich muss schon sagen, es ist natürlich schon so, dass natürlich wir das Glück gehabt haben, dass wir natürlich über die Betriebe immer getrennt waren. Und wir haben natürlich gesehen, natürlich, dass natürlich das uns schon viel Freiraum beiden gibt, ja. Weil das ist halt schwierig, ja, wenn man jetzt in einem Unternehmen so mit zwei Generationen arbeitet und jeder hat irgendwie so seine eigene Vorstellung von Gastronomie. Es ist ja schon schwierig in einer Ehe. Und natürlich, und das ist genauso schwierig in einer Partnerschaft und nur schwieriger vielleicht mit zwei Generationen. Also wir haben da schon ganz klare Regeln immer aufgestellt. Das heißt, der eine ist dort, der eine ist da, der eine redet dem anderen mehr oder minder nichts rein. Man darf schon seine Meinungen sagen und was einen stört, aber letztendlich hat der natürlich auch das operative Geschäft macht, die Oberhand. Wobei wir sagen müssen, wir haben natürlich, was das betrifft, das wirtschaftliche Gefühl des Unternehmens immer geschaut. Also wir haben uns um die Buchhaltung gekümmert, wir haben uns um die Wäscherei gekümmert, um die ganzen Dinge rund um Atom, inklusive auch Mitarbeiter. Aber das rein operative Geschäft, was steht auf der Karte, wie legt man es an, das haben meine Eltern bis zum Schluss mit einer großen Leidenschaft und auch sehr, sehr erfolgreich geführt.
Ich habe es immer genossen, es war wirklich dort drauf zu kommen, es ist so, ja, wenn's deine, ja, auf, wenn ich sagen darf, deine eigenen Eltern besuchst, das war die Herzlichkeit da und das waren so ja ihr Ding. Und dann habe ich das Neue gesehen, das von außen schaut ja aus, nach wie vor unverändert und kaum geht man hinein in den zweiten Raum, sieht man, dass da unglaublich viel geschehen ist. Ja. Was heißt Bogusch neu, was hat sich getan? Wie bist du das angegangen? Weil es ist ja nicht nur jetzt einfach ein neuer Name, oder der Name ist der gleiche, ein bisschen eine neue Küche hinein, es ist ja, glaube ich, das ganzheitlich neu gedacht worden, die Gastronomie.
Wo wir ein bisschen vorher schon kurz angeschnitten haben, ist das Thema, wo wir gesagt haben, wir warten mit den Investitionen immer ein bisschen gegeneinander zu. Jetzt haben wir 96 das Wirtshaus gemeinsam aufgesperrt. Ich habe dann 99, 2000, wie wir draußen waren, habe ich die ersten Zubauten getätigt. Das war hinten ein bisschen eine Küchenerweiterung, die Schankerweiterung, wie man sie kannte, und das Salettl. Das habe ich dann 99, 2000 zugebaut. Eigentlich mehr oder minder mit wenig Unterstützung meines Vaters. Er hat schon ein bisschen mitgehört, aber wir haben das schon allein gemacht. Und genau diese Teile, die wir damals zugebaut haben, haben wir nochmal weggenommen. Das war dieser Bereich, der zwar sich gut angegliedert hat zum Altbestand, aber für uns da nicht ganz stimmig war. Ja. Und genau diese Bereiche haben wir jetzt wieder weggenommen und das erneuert. Wir sehen den Bogusch jetzt nicht als neu oder wie immer. Es ist ein Wirtshaus, wir bleiben und sind ein Wirtshaus, das immer eine Landwirtschaft und die Gegend rundum ablichtet. Ja. Dass natürlich jetzt die gewisse Räume da hinten ein neues Erscheinungsbild haben, ergibt sich von alleine. Wir haben versucht, diese alten Bestandteile besser rauszuschälen und den wirklich historischen Kern noch einmal besser freizulegen. Wirtshaus ist ja von 1616 letztendlich. Also wir haben hier alte Decken und das im Altbereich nochmal rausgelöst, um auf die Grundsubstanz zu kommen. Und uns war es wichtig, sage ich mal, das für uns so zu sehen, dass wir sagen, okay, wo glauben wir, wo die nächsten 20 Jahre wir es, wo wir die Schritte so setzen können, dass wir die nächsten 20 Jahre damit glücklich werden. Ja. Da war uns wichtig, also nicht nur das in der Richtung Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft noch stärker zu verfestigen, sondern auch energiekonzeptmäßig den nächsten Schritt zu machen. Und wir haben das wirklich versucht, ganzheitlich zu denken und also alle Bereiche, wo bei uns Energie anfällt und Gastronomiebetrieb ist eben energieintensiv, auch wirklich zu speichern und diesen Zwischenspeicher dann wieder woanders zu verwenden. Das heißt, so energieschonend, ressourcenschonend im Kreislaufwirtschaft und wenn möglich fast energieautark zu arbeiten. Und das hat uns natürlich in die Karten gespielt, wenn man relativ viele Bereiche angreift. Jetzt haben wir aber seit 96 im Bereich des Wirtshauses und im Bereich der Küche eigentlich fast, also bis auf 99 den Salettelzubau und den Schankzubau, keine Investition mehr getätigt. Und über 20 Jahre in der Gastronomie bei einem Betrieb, der ganz gut nicht mehr läuft, ist eine sehr lange Zeit. Ja, das heißt, wir haben also wirklich Investitionsnachholbedarf gehabt. Und es war dann jetzt letztendlich auch keine große Geschichte, dass man die oder die andere Geschichte auch dann noch mitzieht. Ja. Man muss sich vorstellen, der Bogusch hat bis zum Zusperren vom Lockdown eigentlich keine Lüftung gehabt, bis auf eine Küchenabluft. Die Zuluft kam mehr oder minder aus dem Gastraum. Hat auch funktioniert 20 Jahre lang. Und vielleicht heute auch pandemiebedingt unmöglich. Und war in dem Fall genau der richtige Zeitpunkt.
Ja, mich haben wir zwei, abgesehen davon, dass dieser historische Kern da ist, wenn du Backstage gehst, hat mich beeindruckt, mit welcher Größe, aber auch Intelligenz gearbeitet wird. Also es gibt diese, du hast kurz gestreift, diese Energierückgewinnung, nenne ich das jetzt dann. Das heißt, die Hitze aus dem vorderen Bereich, ich weiß nicht, wie nennst du es vorne, das nennst du offene Küche oder Atelier?
Schankkuchel,
ja, genau. Du nimmst dir diese Hitze, die dann steht vom offenen Feuer und versuchst daraus wieder Energie zu gewinnen, ja?
Ja, das nicht nur versuchen, wir tun das und das machen wir also aus sehr vielen Bereichen und schicken sie auch in große Zwischenspeicher. Wir haben uns dazu auch beworben, das ist von der Bundesregierung gefördert, nennt sich ein Projekt, nennt sich Stadt der Zukunft. Da kann man sich anmelden und da wird man quasi erwählt, wenn man so möchte. Und wir sind ein Pilotprojekt ausgesucht worden. Und die setzen dann auch noch 300 Messpunkte in dem ganzen Unternehmen und versuchen auch über diese Messungen und Förderungen, es ist sehr stark gefördert für jede Maßnahme, die man in der Energieautarkheit, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit setzt, kriegt man sehr hohe Förderung. Das ist eine tolle Initiative, genau in dieser Energiewende, in der wir jetzt alle stecken. Und das haben wir vor fast 4 Jahren jetzt schon lanciert. Man muss sich vorstellen, wie lange das auch dauert, solche Themen auch umzusetzen. Und das war ein ganz wichtiger Bestandteil von dieser Neuausrichtung ein bisschen für uns. Ja. Wir wollten nicht, für mich ist es schon lange kein Kavaliersdelikt mehr, mit Energie verschwenderisch umzugehen. Und wir haben gesagt, überall, wo bei uns Energie anfängt, wie können wir sie weiters nutzen? Wir können nicht nur bei Lebensmitteln überlegen, was machen wir mit dem Apfelstrunk, den wir jetzt nicht verwerten, sondern wir müssen das auch mittlerweile über die Energie denken. Und ich finde, Gastronomie ist da ein ganz guter Zeitpunkt oder ein ganz guter Ort eigentlich, wo man das auch sichtbar machen kann. Und wir werden sichtbar, das ist ein gefördertes Projekt, das auch dann so sichtbar wird, damit der Nächste daraus Erfahrungen ziehen kann und die nächsten Lehren für sein Projekt bekommt.
Wirklich großen Respekt, intelligent, wie du sagst, das ist für mich was Nachhaltiges, du bist immer nachhaltig mit Lebensmitteln umgegangen und jetzt mit Energie. Das ist für mich noch eine wirklich ganzheitliche Gastronomie oder Wirtschaftlichkeit. Und für mich war faszinierend, so jetzt die man kann ja bei dir schlafen, du hast deine jetzt Baumhäuser, ja, die sind fantastisch, dann deine in Summe, wie viele Schlafmöglichkeiten oder Zimmer oder Häuser gibt es jetzt in Summe bei dir, ohne die neuen im Gewächshaus?
Also wir hatten immer ein paar Hütten und ein paar Vogelhäuser, wunderschöne Zimmer, die meine Eltern mit einer großen Liebe zum Detail in den letzten Jahren errichtet haben. Und wir haben jetzt insgesamt 15 Einheiten für 2 Personen. Und es kommen jetzt über das Glashaus nochmal 10 super mini-tiny-Einheiten dazu.
Und das ist für mich jetzt wirklich, ein bisschen kenne ich mich aus, für mich weltweit, ich kenne nichts Vergleichbares, das heißt, das ist ein Glashaus, da wachsen Früchte, was wächst denn eigentlich da drinnen? Ja, ich bin immer mit diesen Dingen viel schlechter als meine Frau.
Es war klar, dass wir, wenn wir versuchen wollen, eine vielfältige Küche, die sich aus dem Land nähert, dann das, was wir in Wien ja schon auf dem Dachgarten gelernt haben, wie sehr das natürlich, wenn du so einen kleinen Garten vor der Haustür hast, wie sehr das einfach deine Küche mit inspiriert und prägt. Ja? Und wir können da nur teilweise uns ein bisschen versorgen, ja, aber diese Inspiration, die ausgeht, das Verständnis vom Produkt, ja, und das, wie wir dann mit unseren Produzenten und Landwirten kommunizieren können dadurch, ja, bringt uns alle auf ein neues Niveau. Und da wir ja draußen Landwirtschaft haben, haben wir uns gedacht, dass wir sind auf 1050 Meter, da wächst halt einmal nicht mehr alles draußen. Und dann habe ich auch über die Besuche bei unseren Produzenten immer diese Glashäuser gesehen und haben wir gedacht, für ein paar Pflanzen braucht man auch irgendwie ein Glashaus, ja. Und um sie einwintern zu können, und mit der Energie, die wir aus den, also ist entstanden, die wir aus den Küchen und Ablüfteinheiten zu viel haben und Wäscherei, die schicken wir dort rein und damit beheizen wir unser Glashaus quasi. Kostet nichts, ist total energieschonend und wir haben etwas verfügbar, das hat auf 1000 Meter vielleicht sonst nicht funktioniert. Und gleichzeitig ist natürlich bei diesen Besuchen immer wieder bei unseren Produzenten, habe ich gesehen, dass sie die schönsten, also ihr Lieblingseck war immer meistens in irgendeiner Ecke vom Glashaus. Ja. Dort haben sie ihre Büroarbeit gemacht, sie haben dort gegessen, sie haben dort gefeiert und haben dort Freunde bewirtet. Und das irgendwann einmal, das ist immer so inspirierend, wenn man natürlich in so ein Glashaus kommt und es duftet überall so und überall liegt irgendein Geschmack herum, unter Anführungszeichen, ja. Und überall will man hinkosten und schmecken und riechen. Und dann haben wir gedacht, wir wollten eh so ganz einfache Zimmer haben, ja. Also Zimmer, die halt, wo sagt, ich fahre nur zum Essen auf und ich will irgendwie nur ein Bett, das muss vernünftig sein, aber ich brauche nicht mehr, ja. Ich brauche jetzt nicht ein wunderschönes Zimmer, das ich vielleicht für ein, zwei Tage gar nicht richtig ausnutzen kann. Und da haben wir gedacht, was wir machen, die Glashäuser ein bisschen größer und stellen ein paar Betten rein. Und das war die Idee. Ja. Und dann, die war ja geboren und die haben wir verfolgt. Und das, aus dieser Idee heraus ist dann das entstanden, was heute steht. Und das sind einfach so kleine Kabanen mit einem Glashaus drin, die sich aber auch nach der Temperatur der Jahreszeiten und das, was die Pflanzen brauchen, richten. Das heißt, jetzt um die Jahreszeit ist richtig schön frisch da drin. Ja. Und aber man schläft super gemütlich in so kleinen herausgeschälten Höhlen, also wirklich auf zwei Meter, hat eine gemeinsame Umkleide und eine gemeinsame Waschgelegenheit und ist ein bisschen auch so wie auf einer Almhütte, da schläft man auch gemeinsam und dann haben wir das dem Ganzen noch einen zusätzlichen Benefit dazu gegeben, weil wir uns gedacht, eigentlich wir wollen nicht irgendwie so ein Hotel bauen, wo wieder oder einen Bereich bauen, wo alles serviciert wird und der Gast ist wieder nur, ich sage einmal, ich lehne mich zurück und lasse alles mit mir passieren. Das hat seine Berechtigung bei genau ganz vielen Dingen, aber wir wollten genau das dort nicht machen, nicht dort im Glashaus. Und am liebsten wäre es mal, wenn diese Menschen ein Teil dessen werden, was wir glauben, wo diese Landwirtschaft und Wirtschaft sich hinentwickeln kann. Und das heißt, sie müssen Teil dessen werden, indem, dass sie sich aktiv einbringen. Und aus dem ist dann heraus entstanden, dass sie, wenn sie in der Früh bei uns in der Küche stehen oder in der Landwirtschaft und mit uns mitarbeiten und mit uns die Philosophie teilen, ja, und die Produkte verarbeiten, die wir gemeinsam ernten und verarbeiten von der Gegend, ja, dann glaube ich, schaffen wir genau das, wo ich glaube, am Schluss dort trifft sie irgendwie alles, ja. Und das ist der Respekt vor den Lebensmitteln. Und wenn du diesen Respekt vor Lebensmitteln wieder zurückbekommst, dann, oder erfährst, ja, dann kommt alles andere irgendwann von allein, ja. Und, und dort haben wir jetzt irgendwie so eine Welt geschaffen, wo wir das ein bisschen, ja, weiter vorantreiben können.
Das heißt, man kann als Interessent, ja, Teil der Bogusch-Familie wären, ich schlafe dort, für kleineres Geld, wenn ich mich aktiv einbringe in eure Welt und einfach ein bisschen mitarbeite.
Genau, wenn ich jetzt mitarbeite, also die Kabane kostet unter 100 Euro und wenn ich jetzt nur nächste Woche in der Früh in der Küche oder in der Landwirtschaft stehe und ein paar Stunden mitarbeite, dann reduzieren wir wahrscheinlich den Kabanenpreis auf circa die Hälfte. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen gehandicapt durch die Pandemiesituation noch. Aber sobald wir das jetzt alle ein bisschen im Griff haben und wir uns wieder so ganz ungezwungen zueinander bewegen können, dann der Raum ist da, dann starten wir damit.
Also für alle, die das, ich durfte schon sehen, es hat jetzt nichts von einem Almhüttenschick. Es ist stylisch, es ist ganz modern gemacht und hat unglaubliche trotzdem, man fühlt sich gleich wohl. Also es ist etwas, wo man trotzdem sich entspannen kann. Ich glaube, Gemeinschaftsraum und alles drum und dran gibt es mit offenem Kamin. Es ist ja wirklich gut gemacht. Es ist ja nichts, wo sagt, man liegt übereinander. Man hat seine Privatsphäre natürlich trotzdem.
Ja, aber
Aber
es muss schon ein bisschen zeitgemäß auch sein, oder letztendlich ist es klar, ja.
Super. Jetzt alles nach hinten, unglaublich viel Erdbewegung, das kostet ja auch richtig Geld. Ja? Also jetzt seid ihr ein Familienunternehmen. Was hat Bogusch neu gekostet?
Ja, es ist natürlich sehr vielfältig. Wir haben natürlich angefangen, also mit unserem nachhaltigen Energiekonzept, das ja wirklich sehr stark gefördert ist, man muss dazu sagen, da gibt es also auf diese energienachhaltigen Tätigkeiten eine fast 50-prozentige Zuschuss. Muss man sich mal wirklich vorstellen, das ist schon ein tolles Projekt, das hier unterstützt wird. Dann haben wir die Baumhäuser, die wir ursprünglich für unsere Mitarbeiter bauen wollten, realisiert. Dann haben wir die ganze Küche und diese Glashäuser dazu gebaut und natürlich jetzt am Schluss die Schankküche mit dem Salettl. Also ist schon ein ziemlich weitläufiger Bereich geworden, letztendlich auch. Ein bisschen ist es natürlich, hat uns die Karten gespielt, die Pandemie, dass wir diese Hauptbauzeit, also während dieser Schließzeit vollführen konnten. Das ist natürlich jetzt für uns, das war jetzt kein Nachteil, sage ich mal, von dem, dass man sich darauf ein bisschen konzentrieren kann. Umsatzmäßig hätte man schon was anderes, hätten wir uns gewünscht, sage ich mal, aber man muss die Zeit nehmen, wie sie ist, ja. Und wie gesagt, wir haben seit 20 Jahren eigentlich bis auf die Zimmer rund ums Wirtshaus eigentlich keine Investition mehr getätigt, ja. Muss man sagen, wir haben also schon, normalerweise sage ich so, alle 10 Jahre sollte man schon ein bisschen weiter in sein Unternehmen investieren für mich, ja. Und das heißt, wir haben also einen Sprung zumindest ausgelassen. Deshalb umso größer ist vielleicht der jetzt ausgefallen. Aber in der Summe haben wir einen knappe 2-stellige Millionenbetrag investiert, ja.
Boom. Das heißt, du siehst das ja auch so, okay, in den nächsten 20 Jahren, jetzt habt ihr wunderbare Kinder, die schon ein bisschen das Gastrogen in sich tragen. Ich darf alle kennen. Ist das etwas, wo man sagt, ja, und ich gebe es jetzt an die dritte Generation weiter? Wie sieht das die Familie Reitbauer?
Das ist super entspannt. Ich glaube, mein Sohn, das will ich jetzt kein Blödsinn sagen, aber mein Sohn hat das vor kurzem irgendwie gesagt, ja, ich bin der Lorenz, ich bin die dritte Generation. Die wissen eh, wie das ist. Die erste baut auf, die zweite heute und die dritte. Also, wir sind alle sehr entspannt. Na, also ich sage mal, wenn man sich jetzt anschaut, wir haben vor 25 Jahren jetzt den Busch aufgesperrt. Das wirkt für uns natürlich, das ist ein Teil, ein ganz großer Teil unserer Familie und hat ja zwei Generationen sehr stark mit Leben befüllt. Ja. Aber 20 Jahre später ist es auf einem Punkt gewesen, wo es jetzt quasi einen Erneuerungsbedarf erfahren hat und auch braucht. Ja. Was in 20 Jahren passiert, ja. Erstmal ist das Unternehmen dann in einer Situation, wo man natürlich sich wieder überlegen muss, was macht man. So lange wollen wir auf jeden Fall noch aktiv arbeiten, dann sind wir noch immer 10 Jahre, zumindest, also meine Frau ist noch viel jünger als meine Eltern, aber da sind wir noch wesentlich 10 Jahre jünger als meine Eltern jetzt sind, die jetzt zurückgetreten sind. Also ich glaube, wenn man mit dem Alter anfängt nachzudenken, was meine Kinder irgendwann einmal übernehmen wollen, wir machen das, was wir für uns heute richtig empfinden und versuchen unsere Kinder bestmöglich einzubinden, wobei wir das ganz, ganz entspannt sehen. Und die sollen sie jetzt einmal ihre Hörnchen mal anders abstoßen, ein bisschen auch ihre Jugend genießen und einmal die Welt kennenlernen und was in 20 Jahren ist. Schauen wir.
Schön. Das heißt, es ist für euch gedacht und nach 20 Jahren sagt man, okay, geht's weiter jetzt in der Familie oder gibt's eine andere Lösung? Also ohne, dass man jetzt Generationen über irgendwas hinaus verpflichtet. Das ist genau. Schön, ja. Aber ich habe ein gutes Gefühl, also machen wir weich, kann es so als Gastgeber gehen in sich. Wie ist es jetzt denn so? Also jetzt dann Montag bis Freitag ist es der Steirereck in Wien und Samstag, Sonntag am Bogusch. Ja. Ist das, ihr habt eine 7-Tage-Woche aktuell, ja? Leidet der Steirereck darunter? Wie funktioniert das? Weil 7 Tage und ihr gebt überall Vollgas, das weiß ich. Wie funktioniert das in eurer Beziehung, auch als ganz persönlich mit der Energie?
Also da muss ich zwei Themen ansprechen. Das erste ist, dass wir das seit vor 15 Jahren eigentlich, seitdem wir in Wien sind, seit 2005, ist es ja so, dass wir jedes Wochenende aktiv, also fast jedes Wochenende in der Steiermark sind. In der Regel kann man sagen, von 4 oder 5 eines nicht, ja, alle anderen sind wir draußen. Das war ja schon so die letzten 15 Jahre. Und der eigentliche intensive Part, und da muss ich jetzt einmal Danke sagen, und zwar an mein Wiener Team, an mein Wiener Mitarbeiterteam, die mich eigentlich, man muss vorstellen, vor 6 Jahren, 2015 angefangen, wirklich intensiv nachzudenken. Meine Frau und ich haben 3 Jahre lang jede freie Minute, jede Minute, die wir uns vom Geschäft wegstohlen konnten, irgendwie einmal nachgedacht, 3 Jahre lang, wie glauben wir, dass wir, wo wir diesen Ort hin entwickeln wollen, wo finden wir uns und wo glauben wir, dass die Zukunft ist für uns. Und da sind wirklich viele Stunden und viele Nächte und viele Halbservice einmal reingegangen. Und da hat mir mein Team immer den Rücken freigehalten. Also das sind ja fast alle heute da im Haus bei mir. Und die haben mir immer gesagt, Chef, jetzt geht schon. Wir haben es im Griff. Du kannst abhauen, ja. Das ist einfach so, sobald das Service ein bisschen nachlässt oder was haben die mir rauslassen, ja. Und ich habe mich dann meistens irgendwo in der Kammer zurückgezogen oder habe oben im ersten Stock so einen Tisch, ja. Da habe ich alles aufgelegt und der ganze Raum ist voll gepflastert mit Ideen und Plänen und was immer. Und die haben mich da wirklich jahrelang, und das war die 3 Jahre Planungsphase, wir haben wirklich 3 Jahre intern selbst geplant und dann noch ein Jahr mit einem Architektenteam. Da sind eigentlich die vielen Gespräche und Stunden und Zeit hineingeflossen. Ja. Das, was heute operative Betrieb ist, ist so, wie es davor war. Ja. Also wir fahren am Wochenende drauf. Natürlich, wir kümmern uns nach wie vor um das Geschäft. Das haben wir ja sowieso getan, die letzten Jahre auch immer. Und wir haben natürlich auf beiden Standorten in Wien, Wiener Steiermark mittlerweile ein wirklich starkes Team. Es sind viele Leute und versuchen den Menschen auch natürlich so viel wie möglich an diesen in dieser Verantwortung zu übergeben, damit wir natürlich auch ein bisschen Zeit auch noch für uns haben natürlich auch und ein bisschen Kraft. Aber wir sind beide ein bisschen Workaholics auch. Mögen das gerne, unser Kinderleben bei uns mit dem Haus, mit dem Geschäft. Also wir empfinden das gut. Ich weiß nicht, meine Kinder zwischendurch sie vielleicht einmal complainen ab und zu, mal ganz logisch, auch gerechtfertigt. Aber jetzt ist sicher mal eine harte Phase hinter uns und wir werden uns jetzt wieder ein bisschen mehr Familienzeit auch nehmen müssen.
Weißt du, das Team ist letztes Mal, wie ich Opa bei dir ist, hast du dein Wiener Team eingeladen am Bogusch, die haben nachher dort gegessen und eine schöne Zeit gehabt und du hast gemerkt diese Energie. Also ich beobachte es gern, man sieht ja sofort, ob ein Team harmonisch ist, ja, wie respektvoll miteinander umgeht. Das war wunderschön zum Beobachten. Und ich komme jetzt gerade auf die Schankküche zu reden. Das klingt, also Schankküche, das muss man wirklich erlebt haben. Das heißt, man hat rundum eine offene Feuerstelle, gibt es natürlich auch Herde und da wird dann anders gekocht. Und ich finde, eine ganz moderne, leichte Küche, nicht klassische Wirtshausküche. Das heißt, da versuchst du neu zu denken, und auch, glaube ich, ein neues Publikum anzuziehen, oder?
Ja, ich glaube, wir haben immer ein sehr gemischtes Publikum gehabt, vom einfachen Holzknecht, also der ist sehr besonders wertig, bis hin zu jemandem, der aus der Stadt gekommen ist und sagt, ich mache mir einen so schönen Tag da oben. Es ist für uns alles wichtig. Ich glaube, wir wollen halt einfach nur ein Bereich sein, der sehr extrem unkompliziert und entspannt ist. Deshalb kann man dort auch gar nicht reservieren. Wir wollen keine Reservierung haben. Wir schreiben auch die Karten nirgends hin. Man kann es, wir finden es nicht im Internet. Wir sind ja sonst ein sehr gut Betrieb, der auf seiner Homepage mehr oder minder alles oben stehen hat, dass der Gast sich orientieren kann. Aber da wollen wir ganz bewusst das anders sehen. Ja, sehr flexibel agieren, auch mit kleinen Mengen super umgehen können, die wir verarbeiten müssen, die oft im Wirtshaus gar keinen Sinn machen oder in Wien zu verarbeiten, weil die Menge zu klein ist. Das ist ein offener Tisch. Und wo halt immer was anderes gekocht wird und der Karten auch die am Tag auch zweimal ausdrucken kann. Wir haben eigentlich nur zwei fixe Parameter. Wir arbeiten mit Dampf und mit offenem Feuer. Das ist das eine. Wir wollen immer, dass ein, zwei Mitarbeiter, die bei mir in Wien einige Jahre gearbeitet haben, da draußen das Team bereichern und ein bisschen was von ihrer Sichtweise da in dieses Team mit reinbringen. Ich halte mich da, was die Grundkonzeption betrifft, ziemlich bedeckt zurück. Ich überlasse viel, ich spreche zwar schon jedes Gericht mit ihnen ab, aber ich nehme mich da bewusst sehr hinaus. Ich will, dass unsere super jungen kreativen Leute da auch ein bisschen eine Bühne bekommen, ein bisschen eine Möglichkeit haben, selbst den nächsten Schritt zu setzen. Und das Tolle ist natürlich auch dort, dass wir das erste Mal einen Schritt auch aus der Küche, wenn man will, auch hinaus machen. Ja? Das heißt also, die direkte Kommunikation mit und zwischen Koch und Gast und dieses ganze Schankkugelteams und Gast ist natürlich eine andere, als wir sie sonst bis dato gelebt haben. Und kennt man ja mittlerweile, ist ja kein einzigartiges Konzept und bereichert unser Wirtshaus insofern, dass man, wenn man jetzt ein paar Tage umschlaft, sagen kann, du super, ich bin einmal im Wirtshaus, einmal bin in der Schankkugel, einmal gehe ich vielleicht auf die Jausenkarten hin, wo du dir ein bisschen was abholst und dich einfach nur auf irgendeinem Picknickplatz draußen im Wald niederlässt. Ja. Wir wollen auch für die Menschen, die da oben ein paar Tage sind, ihnen ein bisschen was bieten, das halt ein bisschen abwechslungsreicher ist.
Und es gibt natürlich eine Synergie jetzt dann, was die Lebensmittel betrifft. Ich habe so mal Schafzucht, ja. Wie geht's eigentlich 3,99, mein Lieblingsschaf?
Ich hoffe gut, ja. Ich glaube, es hat einen Schock fürs Leben.
Ich war so lieb.
Also 3,99 ist ein Schaf, das der Jürgen Bichler für ein Shooting auserkoren hat.
Und das Schaf wollte aber nicht so wie ich. Und ich war auf das Schaf eingeredet. Und es hat dann funktioniert. Das hat das Mitleid erholt.
Ich glaube, wir hätten ja eine Rampensau nehmen sollen.
Okay. Aber du hast Schafe oben, du hast eine wirkliche Zucht, das heißt, die Lebensmittel werden dann zwischen Burgos und Steyrreich in Wien sozusagen aufgeteilt.
Ja, nehme ich an, das ist mittlerweile ja seit 25 Jahren gelebt. Das ist ja das, was diese Landwirtschaft, der Franz und der Walter bei uns seit über 20 Jahren bewirtschaften, ja, die sich um die Tiere kümmern, die aber auch schlachten, die unsere Blutwürst machen, unsere Bratwürst, unsere Speinschinken, die Wirst, ja. Also das ist ja etwas, was ja nicht wir aus unserer Küche auch noch mithandeln. Wir versuchen jetzt auch mittlerweile jetzt unseren Beitrag zu leisten und einmal wieder was anderes zu machen und so weiter. Aber das ist so ein eingespieltes Team, ja, und wir schlachten ja seit über 20 Jahren in unserem Schlachtraum, neben einem Steuer unten. Wir schlachten nicht nur unsere eigenen Tiere. Wir schlagen jede Woche 6 Lämmer, 1 bis 2 Milchkälber von den Bauern der Gegend, ja. Alle 2 bis 3 Monate Ochsen oder Kälbchen von den Bauern unserer Gegend und von unseren Schweinen, das übrigens meine Wiener Mitarbeiter im Lockdown 1 gebaut haben. Ein 2,5 Hektar großes Freilaufgehege für unsere Sau. Das war eine super Action und danke dafür. Wir hätten das sonst, glaube ich, noch nie in 100 Jahren nicht. Da schlachten wir jede Woche eine Sau mit einem knappen Jahr. Und das, was man verarbeitet, man zu 100% selbst in allen 3 Betrieben. Also in der Steiermark, in der Meierei und im Restaurant in Wien.
Es ist wirklich ein Traum für jeden, ob es jetzt Küche ist oder Service ist, ein Traum für jeden, der ganzheitliche Gastronomie leben will. Mehr geht nicht. Tiere wachsen mit freien Flächen auf. Das ist ein Traum dort. Und man kann das ganzheitlich erleben bei euch. Das heißt, ab und zu sucht ja auch ihr, sowohl für Wien, wahrscheinlich auch im Bogusch, noch Leute. Also Fazit ist, wer wirklich, und das meine ich wirklich ernst, liebevolle Chefleute haben will und ein tolles Team, und das muss man wirklich suchen, mit einem internationalen Touch und die Möglichkeit, ein bisschen zwischen Wien und Bogusch oder wirklich einmal zu switchen auch, ja, um was anderes zu sehen. Ich glaube, ab und zu sucht ja jemand. Ist das richtig, lieber Heinz?
Es ist natürlich auch so, wir wachsen ständig, ja. Ich sage einmal so, wir sind jetzt alle kleiner geworden. Wir haben Gott sei Dank, was die Steiermark betrifft, unser Team komplett halten können. Also wir haben überhaupt niemanden verloren, haben es auch ein bisschen bereichern können, aber sind weiter auf der Suche natürlich, weil wir wollen weiter einfach unsere Dienstleistung nach oben schrauben. Dazu brauchst du einfach begabte Hände, die liebevoll ihren Beruf ausüben, ja, und die irgendwie gut in unser Team passen, weil wir suchen schon Menschen mit einer Ausstrahlung und mit einem Charakter, und wir müssen uns mögen können. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt bei uns, ja.
Also jeder, der sich angesprochen fühlt und wirklich was Schönes sucht, ganzheitliches, entweder auf die Seiten zu schauen, Steyrreich in Wien und Bogusch oder auf Rolling Pin, wo die Jobs auch drauf sind. Und ich kann garantieren, das ist eine nicht keine Arbeitsstelle, das ist Familienanschluss, wo man sich wohlfühlt. Also diese Werbung sei erlaubt, lieber Heinz.
Danke, nehme ich.
Bitte. Was steht jetzt noch an? Das heißt, jetzt hast du im Endeffekt zu laufen zu bringen. Gibt es irgendwelche neuen Pläne, wo man sagt, da schaut man schon, du hast erzählt, das hat Jahre an Vorlauf gebraucht für den Bogusch. Gibt es noch etwas jetzt dann, was in der Pipeline ist? Oder hast du jetzt einmal alles in die Perfektion bringen.
Ja, genau. Also wir sind jetzt erstmal beim Fertigmachen. Es ist ja noch nicht alles fertig. Wir haben ja noch bis Ende des Jahres mehr oder minder so eine Baustelle neben dem Wirtshaus. Es wird aber immer besser und irgendwann deckt der Schnee alles zu, die letzten Wunden, die noch offen sind. Wir pflanzen, wir haben ja so um unser Glashaus, also ich habe ja diese ganze Vielfaltsgeschichte, die wir anpflanzen, wurde ich jetzt ganz stark unterstützt von den Partnern, mit denen ich ja seit vielen Jahren zusammenarbeite. Das große Glashaus hat fast hauptsächlich der Heimo Kahner aus Schönbrunn, der die Zitrusfrüchte in Schönbrunn seit 20 Jahren betreut, ganz stark sich dessen angenommen, das große Glashaus, aber nicht nur um seine eigenen Zitrusfrüchte, die ich dort aus Schönbrunn erwerben durfte, sondern auch um Pflanzen, die wir die letzten Jahre gemeinsam ausgezucht haben. Dann den Warmann Küchengarten, das ist unser kleines Glashaus, habe ich mit der Eveline Bach gemeinsam gemacht, ja. Die hat mich da überall unterstützt, hat die Kräuter vorgezogen. Das ist auch eine Kooperation, die ja so weitergeht. Das heißt, die zieht die Kräuter für uns vor, wir kriegen sie dann in den Topf als Jungpflanzen und haben die Chance, versuchen sie am Leben zu halten. Das ist ja auch eine Challenge, wenn man dann mal mit Pflanzen in der Menge umgeht, wie wir jetzt. Dann lernt man ja auch einmal auch ein paar Tiefschläge kennen. Mittlerweile sind wir aus dem Tal schon wieder Richtung nach oben unterwegs, aber da muss man sehr aufpassen. Alles im Leben braucht es ein bisschen Erfahrung und Zeit. Und die Pflanzungen außerhalb der beiden Gebäude habe ich mit dem Sigi Tatschl gemacht. Das ist der Experte, der dieses Buch geschrieben hat, 55 essbare Obstsorten. Das ist wahrscheinlich die Koryphäe im deutschsprachigen Raum, der was so seltene, vergessene Obstpflanzen betrifft und Beerenpflanzen, das kultiviert, aussucht und organisiert. Ja. Man muss dazu sagen, in den letzten Jahren habe ich mich schon versucht, damit auseinanderzusetzen, aber von dem, was wir da oben anbauen, kenne ich selber ein Drittel nicht. Also, und ich biete mir ein, ich kenne wirklich einiges. Und wir haben uns über Literatur viele Dinge auch bis in Sibirien schicken, bringen lassen, Bulgarien. Wir wollen wirklich so einen, wo wir glauben, das passt bei uns oben dazu, das interessiert uns von der Historie und Literatur aus. Also da entsteht ein essbarer Nutzgarten, ja, der unsere Küche bereichern wird in den nächsten Jahren. Das ist enorm. Und dann letztendlich noch der Alois Wilfling, der diese Streuobstplantagen, das ist der Mann, der eigentlich fast alle Streuobstgärten auch mittlerweile in Mitteleuropa anlegt. Das geht bis Bayern, Salzburg. Der hat ganz große staatliche Aufträge auch. Und den habe ich kennengelernt eben über das Thema Streuobst und Äpfel. Ich glaube, vielleicht sehen wir uns auch gemeinsam auf den Chef Days in Graz. Er dürfte dort vielleicht zusammenbringen, eine Ausstellung, die seinesgleichen sucht. Dort haben wir sehr viel gelernt und der hat unseren Streuobstbestand komplett neu aufgestellt und wir haben die Sorten, die wir in den letzten Jahren verkocht haben, wo wir gemeint haben, die sind für uns geschmacklich einzigartig, die passen auch in unsere Gegend, das ist ja immer wichtig, wo ist man? Und der hat diese Anlage rund um das Streuobst und um die Apfelvielfalt angelegt mit uns. Und das war auch im knapp vom ersten Lockdown. Und das haben wir auch gemeinsam mit einem ganzen riesen Pulk von Wiener Mitarbeitern, die sich interessiert haben. War hochinteressant, waren ein paar lehrreiche Tage. Und ja, das versuchen wir jetzt zum Leben zu erwecken eigentlich. Das ist jetzt das Ziel der nächsten Jahre.
Und das macht ja euch wirklich euch außergewöhnlich, weil es ist nicht nur Gasthaus, jetzt einmal, ihr versucht etwas in Vergessenheit geraten, es wieder zu kultivieren, was der ganzen Branche gut tut. Ich habe ganz am Anfang auch gesagt, also da war Regionalität dieses noch nicht ein Modewort, sondern ihr habt es einfach gelebt. Und genauso wie du den Schwammerl damals gekümmert hast, ist jetzt ein Streuobst und so weiter. Also es ist viel, viel mehr, was ihr macht, als Kochen, ja, und ein tolles Service, sondern ihr versucht wirklich die ganze Vielfalt der österreichischen Lebensmittel auch wiederzugeben, des Ursprungs. Und das ist einzigartig. Und das, glaube ich, kann man wirklich am Bokusch live erleben. Und darum wirklich danke, aus Sicht von uns Medienmenschen, dass ihr so etwas macht, so als Vorbild, als Posterchild für die ganze Gastronomie, weil dann trinkt das weiter nach unten und dann hat man hoffentlich wieder Artenvielfalt. Ich war schwer begeistert von Alfred mit seinen Äpfeln. Ich habe nicht gewusst, dass es so viele Sorten gibt. Wie viel gibt es aktuell oder hat er?
Also ich glaube, er ist gerade dabei, eine Ausstellung mit bis zu 600 Sorten aufzustellen. Also ja. Also ich sage, ich beschäftige mich jetzt auch ein bisschen mit Äpfel die letzten paar Jahre durch ihn natürlich. Aber da muss ich schon scharf nachdenken, dass mir 25 einfallen. Geschweige
denn. Spannend ist, beim Kosten ist ja nicht nur Süße oder ist es Säure, es ist wirklich Geschmack. Ja, es ist wirklich, und da freue ich mich auf den Cheftest. Und man hat sehr, sehr gerne Platz gemacht, damit da alle wieder nicht schaffen, aber eine beachtliche Zahl. So wie Tisch müssen wir überhaupt da mehr auftreiben, dass man die alle zeigen kann. Ja. Da freue ich mich sehr. Lieber Heinz, ganz, ganz zum Schluss möchte ich dir noch so ein paar private Fragen stellen, so Heinz Reitbauer ganz persönlich. Früher muss und darf ich Werbung machen, und zwar steht vom 6. bis 10. November die Gastherbst endlich wieder vor der Tür. Und wir freuen uns sehr, dass wir auch dort Partner sein dürfen. Es wird dann die Rolling Pin Inspiration Lounge geben, wo wir alle herzlich einladen und wo wir auch spannende Talks mit spannenden Menschen haben werden. Ich hoffe, wenn du Zeit hast, lieber Heinz, dass du dabei bist. Der Roland Trettl wird dabei sein, der Matthias Winkler vom Sacher. Also wir versuchen da jeden Tag so 3-4 wirklich spannende Talks zu veranstalten, live, wo alle dort sind. Und wer Lust hat, 6. bis 10. November, Gastherbst. Und wir freuen uns sehr, dass die Messe endlich wieder gibt und dass wir Partner sein dürfen. Und jetzt, lieber Heinz, würden wir dich gerne privat kennenlernen. Ich weiß nicht, ob du die Fragen damals beim ersten Podcast mit dem Lüg schon beantwortet hast. Wenn ja, schrei gleich bitte, gell?
Also ist ja, weil dann braucht man das Spar ich mir. Ich bin super.
Ist gut, ja, okay.
Genau. Das liebe ich auf jeden Fall.
Also ich fange mal so an. Pass auf, ich kann es uns dann nachhören. Bei all dem Erfolg, den du sozusagen wirklich jetzt gemacht hast, werden wahrscheinlich ein paar Fehler passiert sein. Jetzt kann man nicht sagen, ja, Fehler sind immer dazu da, um etwas Neues zu lernen. Aber ich glaube, es gibt auch ein paar Fehler im Lernen, wo du sagst, scheiße, den bereue ich jetzt wirklich. Also das würde ich nie, auf das wird mir nie wieder passieren. Was war sozusagen der größte Fehler, den du jemals gemacht hast?
Wahrscheinlich so viel, dass ich gar nicht weiß, welchen aussuchen soll. Nein, ich glaube, dass ich dort und da mal ein paar Menschen nicht den nötigen Respekt entgegengebracht habe.
Schau, das von dir, Ken, kein respektvoller als dich.
Nein,
habe ich. Meine Frau sagt immer, nimmt so. Ein Vorbild am Heinz, sagt sie immer, wenn wir zusammen sind. Schau, wie freundlich der ist. Das? Hat auf jeden Fall gewirkt.
Ja.
Ich nenne es mal Game Changer. Jeder hat so in seinem Leben einen Moment, wo man sagt, es ändert sich sein Leben, weil er jemanden trifft, weil er auf eine Idee kommt, weil ihm was passiert. Ja? Also dein Leben massiv verändert hat. Was war diese Situation in deinem Leben? Was sagst du, da bin ich jetzt dann in eine andere Richtung gegangen?
Ich glaube, ganz bewusst war es vielleicht, beruflich gesehen war es vielleicht der Michel Bra. In ganz jungen Jahren und weil ich dann nochmal eine andere Idee gekriegt habe von dem, wie ich glaube, dass es für mich passt und sonst meine Frau.
Schön. Warum Michel Bra? Was war das?
Ich glaube, wir waren natürlich, ich habe immer durch meine Eltern dieses Gastronomie-Gehen und diese Gastronomie kennengelernt und wir sind immer wieder irgendwo hingefahren, dann viele Jahre auch schon alleine und das erste Mal, wie ich dann bei Michel Bravo in diesem Abrackgebiet auf der Einöde, wo nichts ist, wo du nicht einmal hinkommst mit einem Auto, wo du das fünfmal vorher tankst, dort habe ich auch in der Küche erlebt, dort habe ich die Küche dieser Gegend erlebt, dass mir sonst wahrscheinlich sowas noch nie so abgeholt habe und da habe ich gewusst, das ist genau, das ist meins, ja.
Und das war, wie muss man das vorstellen, was war das Besondere daran?
Das war noch im alten Lumer zu, in dem Betrieb. Es war einfach, er hat ohne viel Aufsehen einfach das war noch so ein herbstnebeliger Tag, ja, die Gegend auf den Teller gebracht, ja. Das war einfach, ob das der regionale Käse ist, die Abrackrinder waren, ja. Ganz stark gemüselastig damals schon, da war er gar nicht so bekannt, das hat mir einfach abgeholt. Ja.
Wenn du, lieber Heinz, nur noch einmal in deinem ganzen Leben ein Restaurant besuchen könntest, nur einmal, welches wäre das?
Na, wenn dann Ich weiß nicht, ob es ein Restaurant wäre unbedingt, aber es wäre ein Essen mit meiner Großmutter, das ich gerne nochmal hätte.
Das ist schön und damit hast du mir die nächste Frage vorweggenommen. Welche Persönlichkeit, ob lebend oder tot, möchtest du noch, wenn du die Chance hättest, kennenlernen oder noch einmal treffen? Aber ich frage es trotzdem. Wäre das die Großmutter?
Ja, genau. Wäre sie wahrscheinlich für mich, ja.
Weil?
Weil ich wahnsinnig viele gute Gespräche mit ihr gehabt habe, weil sie mir diese Liebe zum Kochen irgendwie mitgegeben hat. Weil sie für mich eine tolle Person war, mit ihren Ecken und Kanten. Ja, und weil ich sie vermisse.
Das bringt mich jetzt zur letzten Frage. Was wäre deine Henkersmahlzeit? Einmal darfst du noch was essen. Was ist der Heinz Reitbauer?
Klingt jetzt banal, aber meine Frau macht jetzt seit 3 Jahren das Brot für die Steiermark am Bruchstraßen. Und er macht die wirklich gut. Und wenn, dann möchte ich ein Brot meiner Frau haben. Zu meinem Abschied.
Möge es noch lange bis dorthin sein, mögen wir noch viel Brot miteinander essen, viel Wein miteinander trinken, lieber Heinz.
Das hoffe ich auch.
Ich danke dir vielmals für dieses wirklich schöne und tiefsinnige Gespräch.
Danke dir, dass ich mit dir ein Gespräch führen durfte.
Ich danke dir, wir sehen uns in Graz bei den Chefdes und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auch privat. Vielen Dank, lieber Heinz.
Danke, lieber Jürgen, vielen Dank.